Veränderungen treffen uns in der heutigen Zeit alle und Veränderungen sind meistens schwierig, vor allem den richtigen Zeitpunkt abzupassen und wie man auch mit Veränderungen umgeht. Damit wollen wir uns heute beschäftigen, denn Veränderungen sind auch zentral für Innovation. Wir sprechen heute mit Sebastian Wittmann, er ist Coach und Unternehmer und begleitet Menschen hin in Veränderungsprozessen. Mein Name ist Tanja Ivanovic und schön, dass Sie zu einer weiteren How to Innovate-Folge eingeschaltet haben. Sebastian, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung.
Ja, warum habe ich dich eigentlich eingeladen an sich? Weil ich erstmal deine persönliche Reise im Hinblick auf die Veränderung sehr spannend finde. Und da du ja auch Unternehmen begleitest, kannst du uns heute sicherlich wertvolle Einblicke geben. Erstmal zu dir. Was betrifft dich, wenn es beim Thema Veränderungen geht? Also wie gehst du generell persönlich mit Veränderungen um? Oder hast du eine kleine Geschichte, die du uns erzählen kannst?
Ja, also ich glaube, du zielst darauf ab, was so die größte Veränderung bei mir zumindest beruflich war bisher. Und zwar hatte ich, bevor ich in Richtung Unternehmer unterwegs war und bevor ich Coach wurde und Unternehmensentwicklung bzw. Teamentwicklung auch mache, hatte ich eine ganz, ganz dumme Idee. Und zwar habe ich Lehramt studiert. Mhm. Und während des Studiums habe ich schon gemeint, so, lieber Sebastian, ist denn das jetzt genau das Richtige für dich? Mhm. Und dann musst du eben so Praktika machen. Und dann während dem Referendariat waren die Noten auch ganz gut und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, komm, mach weiter, passt, scheint es ganz gut zu machen. Mhm. Wurde aber immer unglücklicher. Und habe dann nochmal 2 Jahre als Lehrer danach im Referendariat gearbeitet. Und es ging eigentlich immer weiter nach unten. Also ich hätte mir noch 2 Jahre gegeben, dann wäre ich so ein klassischer Burnout-Kandidat gewesen. Und dann der Schritt raus aus diesem Lehramt, aus dieser Sicherheit. Also ich wurde sehr, sehr schnell frühzeitig verbeamtet dann. Und dann den Schritt rauszuwagen, war schon eine heftige Veränderung für mich. Also ich habe 3,5 Jahre mit mir gekämpft, das dann wirklich auch durchzuziehen. Und so das Fazit aus der Veränderung. Ich hatte damals viel zu viel Respekt vor der Veränderung, weil ich im Kopf das auch so hatte, du kannst doch da nicht rausgehen und auch so der Druck von den Peers, ja, also ganz, ganz viele meiner Kollegen, die mit mir studiert haben, haben nicht Lehramt studiert, sondern eher Verbeamtung und für die ist eine Welt zusammengebrochen, wenn da jemand aus dem Lehramt rausgeht. Genau, und im Nachgang glaube ich echt auch dann an das Glück des Mutigen oder an das Glück der Mutigen, wenn du so einen Schritt dann einfach wagst, dass danach einfach auch aufwärts geht. Und wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten, warum Veränderung überhaupt passiert. Also da war es vor allem so, weil der Leidensdruck einfach auch so groß war, dass es für mich eigentlich auch gar keine große Alternative mehr gab zur Veränderung.
Du sprichst auch mit deiner persönlichen Geschichte ja auch 2, 3 zentrale Aspekte an, vor denen sich viele Unternehmen noch gerade finden. Also zum einen das Thema Sicherheit der vergangenen Zeiten, also dass man ja ein sicheres Geschäftsmodell beispielsweise hatte oder in einer sicheren Branche unterwegs war, aber auch das Thema Leidensdruck, den wir gerade alle spüren. Ja. Was war denn für dich, sage ich mal, der richtige Zeitpunkt oder wo wurde der Schalter umgelegt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was machen und vielleicht, wenn du die Frage beantwortest, was gibst du Unternehmen damit?
Also bei mir war tatsächlich so um nochmal ganz kurz ins Persönliche reinzugehen, der Leidensdruck dann irgendwann so groß, dass ich am Schreibtisch saß und mir ist das Blut aus der Nase geschossen und ich wusste nicht woher. Und dann wusste ich, okay, also wenn der Körper jetzt schon gar nicht mehr mitspielt, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu übertragen auf Firmen, aber wir merken natürlich schon oder viele Firmen merken, dass das Geschäftsmodell, was vielleicht vor Corona super funktioniert hat oder während Corona sogar noch super funktioniert hat, dass das jetzt auf einmal nimmer funktioniert. Also das heißt, wir sehen es häufig an Zahlen oder wir sehen es an Unzufriedenheit von den Kunden oder dass Kunden einfach wegbleiben oder keine neuen dazukommen oder dass es gar nicht mehr so einfach ist, mit den Marketingmaßnahmen was Neues zu bekommen. Und wir haben natürlich auch jetzt eine Welt, wo wir extrem vergleichbar werden. Also es ist sehr viel transparent. Ich kann mir, wenn ich ein Fahrradlicht möchte, genau in der richtigen Farbe für mein Fahrrad, dann setze ich mich daheim auf die Couch mit dem Tablet oder mit dem Smartphone. Ich habe innerhalb von Sekunden 4, 5, 6, 7 verschiedene Anbieter zu unterschiedlichen Preisen, zu unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen. Das heißt, ich konkurriere ja nimmer nur mit Mitbewerbern im europäischen Inland, sondern ja weltweit. Und auf einmal wird die Auswahl größer, die Geschwindigkeit wird immer schneller und ich muss mich als Unternehmen da anpassen. Und ich glaube, man kann, oder die Gefahr ist erstmal relativ groß, dass wir am Anfang unterschätzen, wie groß der Wettbewerb vielleicht schon ist, weil man sagt, Mensch, das hat die ganze Zeit gut funktioniert, vielleicht ist es nur eine kleine Phase. Und das ist auch erstmal gesund, weil immerzu alles umzustellen kann ja auch eher in die falsche Richtung führen. Und gleichzeitig, genau, und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man sich die Zahlen mal dann ganz ehrlich betrachtet und meint so, Mensch, unser Geschäftsmodell ist einfach nicht mehr tragfähig, dass man dann eben auch schnell reagiert. Und das ist natürlich immer viel, viel leichter gesagt als getan, weil wo ist denn dieser Point of No Return oder wo ist es denn so, dass wir sagen, jetzt wäre es aber gesund reinzugehen. Und es gibt so in der agilen Literatur gibt es die Idee der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit. Das heißt, dass du dein bisheriges Geschäftsmodell weiterfährst und da auch gerne dran optimierst, aber dass du auf der anderen Seite, also mit der anderen Hand eben auch schon mal guckst, wie kannst du das Geschäftsmodell wirklich innovieren oder vielleicht sogar dein bisheriges Geschäftsmodell sogar torpedieren, bevor es jemand anders macht. Ja. Und da gibt es zum Beispiel bei Google ganze Abteilungen, die gucken, wie können wir denn Google derartig auf den Leib rücken, bevor es andere eben tun. Ja? Und das ist natürlich dann schon sehr weit gedacht. Aber grundsätzlich, das bisherige Geschäftsmodell, was bis jetzt auch gut funktioniert hat, das komplett wegzuschmeißen, ist natürlich schade. Und gleichzeitig aber eben die Augen offen zu halten, wo könnte es noch hingehen.
Das ist quasi genau das Gegenteil von diesem Sicherheitsstreben oder dieser Risikoaversion, die wir ganz oft auch in Gesprächen mit Unternehmen wahrnehmen, was ja auch an sich vollkommen natürlich ist. Wenn ich jetzt als Unternehmer beispielsweise mich dazu durchgerungen habe, ich muss jetzt was verändern oder der Zeitpunkt ist gekommen, wie gehe ich damit um beispielsweise, wie kommuniziere ich das meinem Team? Also gibt es da Tipps, die du mitgeben kannst?
Ja, also grundsätzlich ist es so, Veränderung ist nie wirklich witzig. Also auch selbst wenn Menschen sagen, ich mag Veränderungen, meinen sie häufig die positiven Veränderungen. Ne? Also ich gewinne im Lotto, super. Ja. Aber grundsätzlich sind wir Menschen ja so kleine Homöostasewesen. Also das heißt, wenn alles so läuft und alles stabil ist, wie wir es bisher gewohnt sind, dann tut es uns gut. Und da kann man gerne mal ein Experiment machen, einfach mal die Armbanduhr den ganzen Tag an die andere Hand dran machen und mal gucken, wie oft einem das auffällt, dass man die Uhr an einem Handgelenk dran hat. Ja. Okay. Also wir Menschen, also es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, ist klar. Ich bin ja auch aus der Stärkenorientierung, da weiß ich, dass es Leute gibt, die sind super flexibel, die lieben dann wirklich Veränderungen, aber es gibt eben auch andere Leute, die sind zum Beispiel sehr stark fokussiert und die brauchen eher Gradlinigkeit oder Struktur. Die wollen am liebsten am Morgen wissen, was mache ich denn die ganze Woche jetzt? Und dann gehen sie am Freitag heim und ist alles gut. Also das heißt, wir haben schon in unserem Team unterschiedliche Aversionen oder sogar, dass es uns hinzieht zu dieser Veränderung. Aber grundsätzlich, wenn wir in ein Team reingehen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt was verändern, dann ist das wie so ein kleiner Change. Das können wahrscheinlich die meisten Leute schon immer hören. Aber Change ist meistens nicht witzig fürs Team. Das heißt, wenn ich was verändern möchte als Führungskraft oder vielleicht auch als Unternehmerin, Unternehmer, da muss ich den Leuten auch klar machen, warum die Dringlichkeit da ist. Also warum sollen wir denn jetzt überhaupt was verändern? Also dieses Weg von, weil wenn wir uns jetzt nicht bewegen, gibt es uns vielleicht in 2 Monaten nimmer. Und das Zweite ist, dass wir ein Hinzu, also wo könnte es denn hingehen? Und du musst es so vorstellen, in der Mitte steht so der Punkt, wo wir gerade eben sind. Und von hinten schiebt quasi der Veränderungsdruck. Also wir müssen uns bewegen, sonst gibt es uns bald nimmer. Und gleichzeitig zieht uns was nach vorne, und zwar eben die Vision, hey, wenn wir uns jetzt gut aufstellen, dann sind wir vielleicht der Konkurrenz überlegen in 2 Monaten.
Also und wenn quasi, dass man das eigene, ich sag mal, so ein Zielbild vor Augen hat, wo man weiß, da laufe ich hin. Quasi, es gibt ja auch diesen tollen Begriff des Purpose, also dieses Warum ich etwas mache, ist wahnsinnig wichtig, um die Leute mitzunehmen. Du hast gerade von Stärken gesprochen. Wie kann ich denn die Stärken meines Teams dafür nutzen?
Also es gibt Leute, die haben Stärken, die sind zum Beispiel wirklich sehr stark bewahrend. Das ist sowas wie Retrospektive oder Struktur nennen wir das. Die sind wahnsinnig stark drin zu gucken, was funktioniert gut, was können wir auch noch optimieren und so weiter. Die sind sehr stark in diesem Hier und Jetzt oder sogar vielleicht, wo kommen wir her? Und es gibt aber Stärken zum Beispiel auch sowas wie Planung, Kreativität oder vor allem auch Weitblick. Und die haben eben die Fähigkeit, auch die Kolleginnen und Kollegen im Team mitzunehmen, zu sagen, schaut mal, was denn eigentlich alles möglich wäre. Also die spannen so den Raum auf und sagen, in die Richtung könnte es gehen. Und je besser die sind und je besser die in Metaphern sprechen können oder Bilder aufzeichnen können, die attraktiv sind, desto eher bewegen sich dann auch die Leute und desto mehr Lust entsteht auch drauf, dass man wirklich was innoviert, dass es dann wieder weiter vorangeht.
Um nochmal vielleicht die Brücke zu dir zu kriegen, du hattest quasi dieses Warum, ne? Du hast ja gesagt, der Leidensdruck war da, du wusstest, du musstest was verändern für dich persönlich. Was war denn dein Zielbild? Also hattest du eins?
Also damals war es so, dass der Leidensdruck so groß war, dass es gereicht hat zu gehen. Also ich habe auch gesagt, es gibt jetzt eigentlich keine Alternative mehr. Mir ist dann irgendwann der Spruch über den Weg gelaufen, ich habe keine Ahnung, ob es besser wird, wenn ich was verändere, aber es kann nur besser werden, wenn ich was verändere. Das fand ich sehr schön. Also ich hatte damals, das war so 8 Wochen, bevor das Schuljahr zu Ende war, habe ich dann gekündigt gehabt. Also auch ganz offiziell und vorher schon innerlich. Und da hatte ich noch nichts. Und deswegen auch das Glück des Tüchtigen. 2 Wochen später kam eine Stiftung zu uns an die Schule. Und die hat mich sofort abgeworben, weil sie die Story von mir gehört hat. Und dann hat mich der eine der Mentoren gleich verhaftet. Es wäre viel leichter gefallen, wenn ich schon den Plan B gehabt hätte. Also es hat quasi nur der Leidensdruck gereicht, um zu gehen. Aber es wäre mir viel leichter, die ganze Veränderung. Ich wäre viel, viel schneller rausgegangen. Ich hätte viel weniger Versagensängste gehabt, wenn ich schon ein attraktives Ziel gehabt hätte.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, vor dem viele Unternehmen derzeit stehen, dass das Warum vielleicht sogar klar ist. Weil ich meine, in den Medien liest man die ganze Zeit von Warum und ich glaube, viele merken das auch in den Zahlen. Aber eben genau dieser Punkt, dass eben man noch keinen Plan B hat, weil man vielleicht auch überfordert ist mit den ganzen Informationen oder weil man auch nicht weiß, wie man die eigenen Kompetenzen und Stärken richtig einsetzen kann. Das ist, glaube ich, dann auch die Brücke zu der persönlichen Geschichte, zu sagen, jeder Mensch tickt ja auch anders und Veränderung ist immer persönlich und menschlich und dass die Unternehmen sich eben nicht vielleicht als, ich sag mal, als Organisation nur wahrnehmen, sondern wirklich als eine Gruppe von Menschen und jeden Einzelnen auch versuchen mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir mitgeben sollten. Du hast auch vorhin von dem Thema Agilität gesprochen oder beziehungsweise kurz erwähnt. Wir haben ja bei dem agilen Arbeiten ist ja kontinuierlich diese Veränderung auch eingeplant, sage ich mal. Deswegen arbeitet man ja auch in kurzen Zyklen beispielsweise oder hat auch vordefinierte Rollen, die immer Perspektiven einbringen. Würdest du grundsätzlich sagen, dass dieses Vorgehen gut ist, um mit dem derzeitigen Wandel, Change, wie auch immer, umzugehen? Weil das ist natürlich für viele im Management dann nochmal eine Herausforderung.
Also ich glaube, man muss da schon unterscheiden. Also Agilität als das Allheilmittel jetzt irgendwo drüber zu kippen, ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Da stößt man vor allem auch in ganz vielen Firmen dann auf Abwehr, weil das ist so die nächste Sau, die wir durchs Dorf treiben. Interessant wird es, es gibt ja Geschäftsbereiche, wo sich Wissen wieder kopieren lässt und ich kann dann genauso weitermachen. Also wenn Problem und Lösung quasi bekannt sind, brauche ich nicht mit Agilität anfangen. Interessant wird es, wenn du genau das ansprichst, so wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum uns die Kunden wegbleiben oder warum so viele Abonnements wegfallen bei uns oder wir keine neuen Kunden bekommen, dann kennen wir zwar zumindest zum Teil das Problem, aber wir haben noch keine Ahnung, wie die Lösung ausschauen könnte und wir haben das Problem könnte so super komplex sein und dann lohnt sich Agilität. Und die Idee in der Agilität ist, dass du nur in Hypothesen arbeitest, das heißt, es schließen sich nicht 7 Expertinnen und Experten ein und sagen, das ist der Trend und in 2 Jahren geht es dahin. Das wäre total einfach. Das ging auch früher ganz gut. Ja, da war es weniger komplex, vor allem der Wettbewerb. Sondern du bist quasi immer an dem Standpunkt, dass du weißt, wir sind nie zu 100% fertig. Sondern wir entwickeln uns immer weiter. Und diese komplette Offenheit, was braucht denn eigentlich die Kundin, was braucht der Kunde? Und nicht wir wissen, sondern nur Kundinnen und Kunden wissen das, ist quasi schon impliziert, dass es immer wieder Änderungen geben muss. Und die Idee dahinter ist, dass du eine Vermutung hast. Aufgrund dieser Vermutung baust du ein Produkt oder zumindest einen Prototypen von einem neuen Produkt und vertestest das sofort und kriegst wieder Rückmeldung und baust es wieder in den nächsten Zyklus ein. Und damit umgehst du schon dieses, das haben wir aber schon immer so gemacht, umgehst du, weil dieses ganze System nur darauf ausgerichtet ist, dass du immer wieder lernst. Und dieser Tony Hsieh, der damals Zappos gebaut hat, das ist quasi das Vorbild von Zalando in Deutschland, der hat gesagt, unsere Seite, also diese Seppo-Seite, über die Milliarden generiert wurden, hat gemeint, die ist maximal immer zu 90% fertig. Weil er wusste, wenn er am Abend auf die Zahlen guckt, wo wurde geklickt, was kann man optimieren. Und das war so das Mindset, du bist nie fertig. Mhm. Und wenn du im Mindset nie fertig hast, dann ist klar, dass Veränderung jeden Tag dazugehört.
Aber grundsätzlich ist ja dieses Mindset von nie fertig und optimieren ja etwas, was uns liegt in unseren Unternehmen, im Mittelstand vor allem, weil wir sind ja Prozessoptimierer und wollen ja das Beste rausholen. Von daher ist das vielleicht auch das Mindset, mit dem man reingeht in diese agilen Methoden, zu sagen, es geht ja um Optimierung und dass wir einfach besser werden. Das Wie ist halt jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich passt das ja.
Ja, total interessant, weil das ist auch, glaube ich, wenn du zum Beispiel auch den Hype-Podcast und so weiter anhörst, die große Hoffnung ist ja häufig, dass wir gar nicht unbedingt in Deutschland diejenigen sind, die diese riesengroßen Sprunginnovationen hinbekommen, aber dass wir wahnsinnig schnell aufholen können und Dinge nochmal verbessern können. Und ich glaube auch, dass diese Ingenieurskunst, wenn wir das nicht nur auf bestehende Systeme machen, dass wir noch weniger verbrauchen, dass wir noch weniger Fehler und so weiter drin haben. Aber wenn wir diese gleiche Denke hernehmen für die neue Produktentwicklung, und das können wir garantiert, weil wir haben so viele schlaue Leute, dann wäre es total interessant, weil dann sind wir nicht auf das gerichtet, was ist gerade, um nur das noch zu optimieren, sondern wie können wir denn zukünftige Produkte optimieren? Und da glaube ich auch dran, dass wir da eine gute Zeit für uns haben, wenn wir die Richtung nach vorne einschlagen. Also wo zieht es uns denn hin? Was wäre denn vor allem vom Kunden her? Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Aussage, die kann man wahrscheinlich schon immer hören, aber wirklich Interviews führen, was brauchen denn unsere Kunden, und dahin zu optimieren. Und ich glaube, das wäre schon der richtige Weg. Und das können wir auch, ja.
Finde ich, das ist ja fast ein schöner Schlusssatz, damit zu enden. Ich möchte nochmal dich ein bisschen challengen. Du hast vorhin gesagt, Veränderung fällt uns generell schwer. Vielleicht ein Schlusssatz, den du vervollständigen könntest. Veränderung fällt uns leicht, wenn?
Wenn der Leidensdruck wirklich groß ist, dann marschieren wir los. Und wenn ich weiß, dass ich durch meine Anstrengung zu was Besserem kommen kann. Also wenn es wirklich da vorne ein Bild gibt, also nicht wie das Bild von der Karotte, von dem Esel, der dann doch nochmal drei Schritte weitergeht, sondern wenn ich weiß, dass ich, wenn ich mich jetzt anstrenge, danach was Besseres rauskommt für mich oder für die Kunden oder am besten für beide.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Sebastian.
Sehr gerne.
Für das Teilen deiner persönlichen Geschichte, für die Eindrücke. Und die motivierenden Worte an unsere KMU da draußen. Ich denke, das hat vielen nochmal Mut gemacht, mit den Veränderungen positiv umzugehen. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Und Sie, liebe Zuhörende, haben hoffentlich den Mut gefasst, jetzt Innovation anzugehen. Wir sind natürlich an Ihrer Seite und wir beschäftigen uns auch weiter mit dem Thema Veränderung und Change, nämlich, kleiner Werbeblock, am 6.7. bei Transferleben wird Sebastian Wittmann wieder als Coach vor Ort sein, in einer interaktiven Session mit uns das Thema Change nochmal angehen. Von daher herzliche Einladung zu Transferleben am 6.7. in Nürnberg. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und bleiben Sie neugierig.